Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Ciao a tutti und benvenuti zur neuen Folge von Calcio, der Podcast. Die Serie A meldet sich furios zurück und hinterlässt einigen Diskussionsstoff. Außerdem blicken wir auf Transfers und sprechen über die Causa Cristiano Ronaldo. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist wie immer Lorenzo. Ciao, come stai?
Hey, auch ein herzliches Willkommen von mir. Mir persönlich geht's super. Wie geht's dir? Du bist ja gerade aus dem Italienurlaub zurück. Wie war's denn?
Ja, genau. Ich war eine Woche auf Sardinien mit einem Kollegen, einfach mal ein bisschen Sonne tanken, Strand und blaues Meer genießen und natürlich auch jeden Tag Tutto Sport, Corriere dello Sport oder Gazzetta lesen. Also ich bin auf dem neuesten Stand, gab natürlich auch viel zu berichten in der Woche und ich freue mich einfach darauf, wieder mit dir aufnehmen zu können. Vorab einmal, wir nehmen diese Folge am Dienstag auf. Aufgrund der Montagsspiele haben wir uns dazu entschieden, das in Ruhe zu machen und deswegen kommt die Folge am Mittwoch raus um 18 Uhr. Das bitten wir zu entschuldigen, dass sich das verschiebt, aber ab nächster Woche hört ihr uns wie immer dienstags um 18 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcast, einfach bei eurem Lieblingsmedium reinhören, da sind wir zu finden.
Genau.
Aber fangen wir einfach direkt an. Wir hatten einen furiosen Auftakt in der Serie A. Am Ende stehen 36 Tore, 7 rote Karten, viel VAR-Drama und Mourinhos Rückkehr und natürlich große Verwirrung um die Personalie Cristiano Ronaldo. Also ich glaube, mehr kann man sich für ein Wochenende nicht wünschen.
Nee, das stimmt. Also der erste Spieltag war wahrscheinlich einer der besten seit lang, beziehungsweise einer der aufregendsten seit lang. Fangen wir direkt mit ein paar Spielen an, oder?
Ja, und zwar machte den Auftakt Inter Mailand und startete mit einem furiosen Auftakt in die Saison. Gegen Genoa hieß es am Ende 4:0. Und da komme ich dann drauf zu sprechen, du sprachst in der letzten Folge in der Saisonprognose davon, dass du Inter Mailand nicht als Titelkandidaten siehst und glaubst, dass sie die Abgänge nicht so verkraften würden. Hat sich das jetzt nach dem ersten Spieltag geändert oder sagst du, calma, erster Spieltag, schauen wir mal?
Ja, genau. Also ich habe gesagt, dass Inter Mailand natürlich auf dem 7. Platz landen wird, also diese Saison. Der Auftakt jetzt war natürlich mehr als gelungen. Also ich meine, 4:0 gegen Genoa, hinten nichts reingelassen, vorne sehr offensiv und auch erfolgreich agiert. Es ist halt das erste Spiel. So, da ist weder was gewonnen noch was verloren. Ich denke, dass Inter, also ich denke, meine Prognose wird sich immer noch bewahrheiten. Allerdings muss ich sagen, 4:0 hat mich schon beeindruckt. Auch einige Aktionen, also Einzelaktionen von Spielern, besonders die Aktion von Barella, also der war die Vorlage für Arturo Vidal zum 3:0 war das, wo Barella dann hätte einfach raufziehen können und trotzdem dann den Ball abgespielt hat mit der Hacke. Also solche Aktionen haben mich halt sehr überrascht, weil es dann doch gezeigt hat, dass das Team wirklich ein Team ist und zusammenhält. Und deshalb denke ich, könnten auf jeden Fall noch ein paar richtig gute Spiele von Inter kommen.
Zumal natürlich auch die beiden Neuzugänge, Calhanoglu und Dzeko, direkt genetzt haben, ne? Also
absolut, ja.
Lukaku komplett vergessen gemacht. Die Inter-Fans haben ja auch schon ihre Lukaku-Trikots teilweise überklebt mit Krepppapier und den Namen Dzeko jetzt hinten draufstehen. Die machen auf jeden Fall weiter. Und es ist eine beeindruckende Bilanz, denn aus den letzten 7 Spielen, aus den letzten 7 Begegnungen gegen Genoa von Inter Mailand steht es am Ende 25:0. Also eindeutige Dominanz.
Ziemlich gute Hausnummer hier. Ja, stimmt.
Und Inter hat damit ihre Pflichtaufgabe erfüllt, anders als Juventus, denn die ließen Punkte liegen nach einem dramatischen und spannenden Spiel gegen Udine, was sich innerhalb der ersten Halbzeit gar nicht so abgezeichnet hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also gestartet ist Juventus relativ gut. 2-0 geführt gegen Udine. Ich meine, Dybala hat einen riesen Job gemacht. Eine Vorlage, ein Tor. Dann fing es natürlich an mit den Pfostentreffern. Einmal von Morata und einmal von Bentancur. Der von Morata war sehr ärgerlich, wie ich fand. Einfach gegen Pfosten geschossen aus nächster Distanz und Bentancur dann halt einen Weitschuss verfehlt. Was mich allerdings sehr überrascht hat, bevor ich dann zum Schlusspunkt der Partie komme, waren dann doch die zwei Patzer von Chesney. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Aber ja, also das war, ja, ich war auch ein bisschen sprachlos, weil ich das von ihm noch nie oder beziehungsweise von einem Juventus-Keeper selten so gesehen habe. Also ich erinnere mich an eine Partie, das müsste Juventus gegen Cesena 2011 gewesen sein. Da hatte Buffon einen Patzer gemacht in dem Spiel. Mhm. Aber dass ein Juventus-Keeper zwei Fehler in so kurzer Zeit macht.
Vor allem so große. Ja. Also
und dann auch noch so große. Und vor allem natürlich welche, die auch bestraft wurden. Ne?
Direkt, das stimmt.
Direkt, ja. Das hatte ich lange nicht gesehen. Und ja, Juventus seit 15 Spielen nicht mehr zu null. Die Kritik an Chesney natürlich momentan sehr groß. Gerade weil viele Tifosi von Juventus gehofft hatten, dass eventuell Europameister Donnarumma ablösefrei kommt.
Genau.
Stattdessen hat Juventus auch weiterhin auf Chesney vertraut und natürlich ist das ärgerlich, wenn dann am ersten Spieltag er zum Pechvogel natürlich wird. Wie hast du diese Fehler wahrgenommen? Waren die vermeidbar oder war das einfach mal Pech?
Also ich muss sagen, der erste Fehler war auf jeden Fall vermeidbar. Vor allen Dingen für einen Torwart von diesem Kaliber, genauso wie für so eine große Mannschaft mit so großen Ambitionen. Ich meine, es wurde aufs Tor geschossen. Chesney ist runtergegangen, hätte ihn eigentlich festhalten müssen, hat ihn dann nach vorne abprallen lassen. Ungünstig natürlich auch für die Verteidigung, was willst du da auch groß machen. Und da wurde der Fehler dann direkt bestraft. Ich muss sagen, beim zweiten auch vermeidbar. Chesney hat ein bisschen zu viel rumgedaddelt, auch noch im 16er, das, was mich sehr verwirrt hat. Ich meine, dann hieß es am Ende, dass er, also es war dann am Ende so, dass zwei Udinese-Spieler gegen ihn verteidigt haben. Also die Stürmer haben ihn relativ gut eingedrängt, muss ich auch sagen, war ziemlich gut gemacht von Udine. Ja. Mit zwei Stürmern und dann Ball abgefangen und direkt bestraft. Also beide Fehler auf jeden Fall vermeidbar und mehr als unglücklich, definitiv.
Auch Trainer Massimiliano Allegri hat sich ja danach geäußert und gesagt, einfach die Pille auf die Tribüne ballern, dann passiert genau das nicht und Juventus geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Aber so ist Fußball. Chesney hat sich da verdaddelt, kann passieren, passiert den Besten. Man sollte da jetzt auch nicht zu streng sein, ist natürlich ärgerlich aus Juventus-Sicht. Aber wie heißt es so schön, Mund abputzen, weitermachen. Am Wochenende geht schon wieder weiter für Juventus Mission. Titel zurückerobern von Inter Mailand. Und eine andere Mannschaft, die sehr hoch gehandelt wurde, ist die Roma, denn dort ist jetzt José Mourinho auf der Trainerbank. Wie hast du ihr erstes Spiel in der Liga und Mourinhos Debüt in der Serie A erlebt?
Sehr gut, muss ich sagen. Also ich muss sagen, dass ich, zumal die Taktik von Mourinho ausgezahlt hat, genauso wie der Neuzugang Tammy Abraham. Also Tammy Abraham hat ein Riesenspiel gemacht, muss ich sagen, einen großen Einfluss gehabt. Er hat jetzt kein Tor geschossen, aber Vorlagen gegeben, das ist auch extrem wichtig, ein paar Scorerpunkte gesammelt. Ich fand, Mourinho war jetzt nicht besonders auffällig an der Seitenlinie, was mir auch immer gefällt. Einfach richtig eingestellt, die Mannschaft auf das Spiel gegen Fiorentina. Natürlich ungünstig, wenn der Torwart der Fiorentina direkt rot kriegt am Anfang und dafür ein Stürmer wie José Calderón raus muss. Ist natürlich einer der größten Spieler, die sie haben. Gerade von Napoli zurückgekommen. Und ja, aber ich muss sagen, Fiorentina hat es der Roma ja auch nicht einfach gemacht. Die haben ja, nachdem sie 1-0 zurücklagen, direkt das 1-1 gemacht. Und danach kam die Roma zurück und das war, fand ich, das Beeindruckendste am ganzen Spiel der Roma. Und zwar, dass sie einfach nach dem 1-1-Ausgleich sich direkt wieder aufgerappelt haben und das 2-1 geschossen haben und dann zum Ende das 3-1. Natürlich hat dann Zaniolo auch nochmal eine gelb-rote bekommen im Verlauf des Spiels, aber das hat denen dann auch nicht viel ausgemacht.
Genau, natürlich zwei rote Karten in dieser Partie, auf jeder Seite eine. Und in einem Interview mit dem eigenen Verein, mit der Roma, hat sich José Mourinho folgendermaßen zum Überzahlspiel der Roma und die Reaktion seiner Mannschaft auf die Karten und die Gegentor und das Gegentor geäußert.
Abbiamo giocato ok 11 contro 11, male 11 contro 10 e bene 10 contro 10.
Wir haben im 11 gegen 11 okay gespielt, schlecht im 11 gegen 10 und gut im 10 gegen 10. Ich glaube, wir haben den Gegner im Unterzahl einfach besser spielen lassen, auch wenn das Pressing in diesem Fall einfacher gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir uns dort ein wenig zu viel entspannt und den Gegner zu sehr ins Spiel kommen lassen. Sie waren im Unterzahl zu selbstbewusst. Nach dem Ausgleich hat das Team super reagiert. Der Gegner war ausgeschaltet und wir waren allein im Spiel. Pfosten, zwei Tore und fast auch noch den vierten Treffer. Und das auch mit einem sichtlich erschöpften Team nach dem Spiel in der Türkei. Das Team hat aber einen frischen Kampfgeist bewiesen und sich den Sieg so redlich verdient.
Ja, Mourinho spricht davon nochmal ganz deutlich, dass er stolz ist darauf, wie seine Mannschaft zurückgekommen ist, wie sie mit dem Gegentor umgegangen sind und vor allem eben auch es genutzt haben, die rote Karte von Zaniolo wegzustecken und einfach weiterzumachen. Und letztendlich, finde ich, macht das auch eine Spitzenmannschaft aus. Also der Charakter einer Spitzenmannschaft zeichnet sich für mich darin aus, wie sie mit solchen Niederlagen innerhalb dieser 90 Minuten umgeht, mit diesen Rückschlägen. Und das sind rote Karten und das sind Gegentore. Und da muss ich sagen, einfach die Roma hat Charakter bewiesen und ich weiß nicht, ob sie den letztes Jahr gehabt hätten. Und ich glaube schon, dass Mourinho da seine Ideen mit reinbringt. Und wenn das das erste Spiel ist, dann freue ich mich auf den weiteren Verlauf der Roma. Und ja, diese Roma unter Mourinho, die macht definitiv Lust auf mehr.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, so wie du gerade sagst, dass es durch Mourinho auch ein bisschen kommt. Und da bin ich der Meinung, dass ein selbstbewusster Charakter, so wie Mourinho als Trainer, die Mannschaft gleich auch sehr viel selbstbewusster macht. Genauso sein großer Name. Also ist ja, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Der hat ja schon ganz schön viel geleistet. Vor allem in Italien vor 11 Jahren. Das macht er heute dann wieder. Und er macht es jetzt im ersten Spieltag ziemlich souverän. Aber wie gesagt, es ist halt der erste Spieltag, muss halt schauen, wie der Rest der Saison verläuft.
Das ist natürlich wahr und wie wir im Fußball alle wissen, ne, abgepfiffen wird nach 90 Minuten und eine Saison ist erst vorbei, wenn eine Mannschaft den Pokal in die Höhe reckt oder eben mathematisch schon Meister ist. Schauen wir mal, wer es dieses Jahr wird. Also ich denke, wir haben eine Menge Teams, die das Potenzial darauf definitiv haben, auf den Scudetto. Es wird nicht nur Inter und Juventus am Ende sein, sondern eben auch Milan könnte es sein, Napoli könnte es sein. Auch die haben ihre Pflichtaufgaben erledigt. Aber eine Partie, die ich noch besonders spannend fand, die findet eher oder fand und zwischen zwei Mannschaften statt, die sonst nichts mit dem Scudetto zu tun hatten. Das Spiel war am Montagabend und hieß Cagliari gegen Spezia. Und nach der letzten sehr guten Saison von Spezia, in der sie sich überraschenderweise für mich auch in der Serie A gehalten haben, geht es in dieser Saison natürlich um genau dasselbe, Klassenhalt schaffen. Und für Cagliari, seien wir ehrlich, ebenso. Das heißt, wichtige Punkte gab es da zu vergeben. Was hast du gedacht, als Spezia relativ schnell das Heft in die Hand genommen hat und 2-0 geführt hat? Hast du gedacht, was ist das für ein Team? Können die eventuell sogar mehr, also viel früher diesen Klassenhalt schaffen? Oder hast du schon so eine dunkle Vorahnung gehabt? Letztendlich ist es vielleicht doch nur Spezia.
Beeindruckend, das Erste, was ich dazu gedacht habe. Ich muss allerdings sagen, dass sich beide Mannschaften nicht viel gegeben haben. Natürlich Spezia 2-0 geführt, aber auch das 2-0 zurück, also beziehungsweise in der zweiten Hälfte dann auch das 2-2 zurückkommen von Cagliari war relativ beeindruckend. Ich glaube, es sind auch Mannschaften, die immer für eine Überraschung gut sind. Es haben auch die letzten Saisons mal gezeigt, dass die Mannschaften dann doch mehr können, als man ihnen zutraut. Vor allen Dingen auch oft unterschätzt werden. Und ich denke, dieses Spiel war eine Art, ja, Ausrufezeichen für alle anderen Mannschaften, dass sich hier nichts gegeben wird, auch nicht unten im sogenannten Kellerkampf, auch wenn es natürlich noch keiner ist, aber man weiß natürlich schon im Vorhinein, wo manche Mannschaften enden könnten oder aktuell auch mit ihren Saisonzielen stehen. Und das ist auf jeden Fall gelungen mit einem 2-2, sich dann eventuell das Bewusstsein geholt zu haben oder Selbstbewusstsein geholt zu haben, später vielleicht ein bisschen mehr als den Klassenerhalt zu schaffen oder ihn einfach früher zu schaffen.
Und für Cagliari natürlich the man of the match, João Pedro. Mit 2 Toren hat er es noch geschafft, Cagliari diesen, ja, am Ende wahrscheinlich sehr, sehr wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.
Und, auf jeden Fall.
Ja, von 0-2 zurückzukommen zu Hause, muss man auch erstmal schaffen. Und von daher Respekt an Spezia für diesen starken Auftritt. Wäre auch, wenn sie es am Ende nicht über die Zeit gebracht haben. Und genauso viel Respekt an Cagliari, dass sie sich nicht aufgegeben haben, zurückgekämpft haben. Und das alles schon am ersten Spieltag.
Sehe ich genauso.
Ja, das waren auf jeden Fall die größten Partien, die wir so am Wochenende hatten. Leider standen an diesem Spieltag aber nicht nur die Spieler im Fokus, sondern auch gleich mehrfach die Schiedsrichter. Darüber sprechen wir aber gleich. Vorher gibt's noch eine kurze Pause. Macht euch gerne einen Espresso oder nutzt die Zeit, uns auf Instagram zu abonnieren. Ihr findet uns unter calcio_der_podcast. Wir freuen uns sehr und hören uns nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück und nachdem wir schon ein bisschen über die Spiele gesprochen haben, werfen wir einen Blick auf den Diskussionsstoff, den uns die Liga gegeben hat. Und zwar in Form von doch kuriosen Schiedsrichterentscheidungen. Wir haben am Ende 6 Elfmeter und 7 rote Karten. Ich glaube, es wäre seltsam, nicht darüber zu sprechen, was da passiert ist. Denn das ist schon eindeutig eine hohe Quote für einen Spieltag und gleich zu Beginn der Saison.
Ja, das war ganz schön viel auf einmal.
Und da haben wir uns gleich 2 Szenen rausgesucht. Und zwar die erste Szene ist Osimhen von Napoli im Spiel gewesen. Was hast du da gesehen? Also er bekam direkt rot, gegen Venedig war das, gab eine Ecke. Osimhen hielt sich dann venezianischen Verteidiger auf Abstand. Klar, wie man es kennt, ein bisschen Gerangel, ein bisschen Geschubse. Und dann schubste er ihn ein bisschen weiter weg. Und der Venezia-Spieler ging zu Boden, hielt sich den Hals. Ne, wir kennen das ja gerade, es wird sich gern Hals und Gesicht gehalten. Wo er ihn ganz getroffen hat, konnte man da nicht so richtig erahnen. Für den Schiedsrichter war es aber klar, direkt, glatt rot. Und wie wir jetzt auch wissen, 2 Spiele Sperre für Osimhen. Dein Eindruck zu dieser Szene und was hast du gedacht über das Foul? Kann man ja als solches pfeifen. Und dann über die Schiedsrichteraktion.
Also ich fand das, also die Entscheidung des Schiedsrichters fand ich auf jeden Fall war Quatsch. Jemanden wegen der kleinen Rangelei im Strafraum gleich rot zu geben, vor allen Dingen als Stürmer, ist einfach, finde ich, keine Tätigkeit, das, was er gemacht hat. Ich meine, als Stürmer oder auch als Verteidiger musst du dich ja immer ein bisschen freikämpfen, das ist ja logisch. Wenn die Hand mal woanders landet, dann ist das halt so. Also ich hätte ihm maximal eine gelbe Karte gegeben, natürlich meine Meinung. Aber mir erzählen, dass das eine rote Karte war, finde ich ein bisschen zu viel. Ich meine, ja, wie gesagt, also eine kleine Rangelei ist immer gang und gäbe da, gehört eigentlich zum guten Ton, sich dann fürs Tor da, oder fürs Verteidigen ein bisschen freizuschubsen.
Muss man ein bisschen was dafür tun, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, das kommt ja nicht von alleine, das Tor. Musst du ja auch ein bisschen erkämpfen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Fandest du es ein bisschen zu viel?
Ich fand es auch absolut überzogen. Also es gibt Szenen in Italien, wo es normal ist, dass man zerrt und schubst und da passiert dann meistens nichts von den Schiedsrichtern oder es wird abgepfiffen und ne, alle geben sich die Hand, alles ist gut. Dass da aber direkt die rote Karte gezogen wurde, hat mich extrem überrascht. Ich habe dann
also glattrot. Eben. Genau, glattrot ist ja total dann, übertrieben.
Das ja, vor allem dachte ich dann, ja, okay, dann lass nochmal auf den Video Assistant Referee warten. Vielleicht hat er irgendwelche Bilder, was ich jetzt gerade oder was wir gerade nicht so schnell sehen konnten. Ja, aber letztendlich schubst er ihn da ein bisschen weg. Spieler geht zu Boden. Das ist keine rote Karte. Das ist sehr streng, sehr, sehr hart. Weil gut, letztendlich der Schiedsrichter hat es als Tätlichkeit gewertet und wenn er das als solche erkennt oder sieht, dann ist natürlich rot die richtige Konsequenz. Fand ich in der Situation allerdings keine Tätlichkeit und ja, jetzt fehlt natürlich, fehlt Osimhen Napoli für die nächsten zwei Spiele und das tut der Mannschaft natürlich weh.
Definitiv, ist ein wichtiger Spieler und vor allem wegen so einer Kleinigkeit direkt vom Platz zu fliegen und auch zwei Spielsperre zu bekommen, schon sehr hart. Also für Spieler und Mannschaft natürlich. Genauso wie für die Fans.
Aber nicht nur Gianluca Aureliano, wie der Name des Schiedsrichters aus dieser Partie ist, hat sich dafür entschieden, aus vielleicht, ja, sagen wir es mal übertriebener Mücke einen Elefanten zu machen. Denn es gab ebenfalls noch eine sehr strittige Situation unter Schiedsrichter Rapuano bei Bologna gegen Salernitana. Die Szene, in der Soriano, der Kapitän von Bologna, sich ein bisschen aufstützt, mit dem Ellbogen leicht den Kopf berührt von einem Salernitana-Spieler, der geht zu Boden, Szene wird abgepfiffen, ne? Auch wie bei Osimhen, klar, Offensivfoul, nicht Offensivfoul, sondern einfach, er hat sich verletzt, deswegen wird das Spiel unterbrochen. Und dann schaltet sich halt der VAR wieder ein. Und ich habe nicht ganz verstanden, wieso, weil auch die Salernitana-Spieler sich nicht beschwert haben oder einen Elfmeter gefordert haben. War halt wie so ein Zusammenprall, der halt mal passieren kann. Und als ich dann den Video Assistant Referee da gesehen habe und die Wiederholung, wurde da für mich auch nicht wirklich was deutlich. Also es ist halt in einem Zweikampf, klar, auch da ist dann wieder ein Arm dabei und so. Wenn der jetzt auf Elfmeter entscheidet, finde ich es schon hart. Aber also, dann auf Elfmeter und rote Karte, beziehungsweise gelb-rote Karte für den vorbelasteten Soriano zu entscheiden, fand ich schon absurd.
Also ich muss ja schon recht geben. Ich muss aber auch allerdings sagen, dass es hier, anders als bei Osimhen, eine gelb-rote war. Das heißt, es war eine zweite gelbe Karte und nicht eine glatt-rote. Was ich schon ein bisschen verständlicher finde. Allerdings auch jemanden da wieder vom Platz zu schicken, weil man mit gesunder Härte reingeht, was man ja eigentlich machen sollte. Ich meine, Fußball ist ja ein Kontaktsport. Und also für mich wieder ein bisschen zu hart, allerdings ein bisschen verständlicher als bei Osimhen. Ich meine, es gibt ja auch Vorfälle, die auch am ersten Spieltag passiert sind, wie zum Beispiel bei Inter gegen Genua. Da ist der Skriniar ja auch zum 1-0 in den Strafraum gesprungen, mit dem Ellenbogen voraus, gegen den Kopf von einem Verteidiger von Genoa, mit einem Ellenbogen natürlich, und hat dafür nichts gesehen. Und da war es meiner Meinung nach eher eher eine gelbe Karte auf jeden Fall, als bei den anderen Leuten. Und da ist dann mal wieder nichts passiert. Also man sieht auf jeden Fall wieder, wie unausgeglichen das Schiedsrichterspiel ist in der Serie A, beziehungsweise im Fußball generell.
Ja, irgendwie scheinen sich da noch keine einheitlichen Standards durchgesetzt zu haben, wo klar definiert ist, was ein Foul ist, was ein Handspiel auch ist. Das gerade in der letzten Saison gab es viele Diskussionen über die Handspiele. Es kann eigentlich nicht sein, dass eine andere Mannschaft genau auf dieselbe Weise ein Tor erzielt und das als regulär befunden wird und eine andere bestraft wird mit Elfmeter und einem Platzverweis ihres Kapitäns. Es kann nicht sein. Also entweder zählen beide, also wird bei beiden gleich entschieden oder man lässt es einfach laufen. So, und das, dann sind ja auch alle damit einverstanden. Man kann sagen, auch bei Skriniar, das ist gesunde Härte, hat sich durchgesetzt, das Kopfballtor stark erzielt. Ja, der Treffer ist regulär, also, aber dann muss das auch bei Soriano so gehandhabt sein.
Genau, du musst halt also erstmal eine gewisse Konstanz ins Spiel bringen, auch als Schiedsrichter. Und ich fand halt auch bei Skriniar, natürlich hätte man da Foul geben können, aber es war halt einfach, er ist reingesprintet, hochgesprungen, du holst mit dem Ellenbogen automatisch Schwung, wenn du einen Kopfball machst. Also nicht nur mit dem Nacken, sondern auch mit dem Ellenbogen. Und irgendwo muss es ja hin, so. Und was ich bei dem anderen halt überzogen fand, fand ich bei Skriniar gut. Also, dass es da nicht gepfiffen wurde, weil, wie du schon sagst, gesunde Härte, wie ich das auch schon angesprochen habe, ist beim Fußball einfach, also es gehört halt einfach dazu, so. Und man muss nicht für alles immer eine gelbe und eine rote Karte gleich geben. Ich meine, es macht auch irgendwo das Spiel kaputt, muss ich sagen. Auch für uns Fans. So.
Definitiv. Also gerade in der Serie A wird sehr viel unterbrochen, sehr viel für den VAR auch unterbrochen. Und ich bin auch dafür, lass das Screener-Tor ganz normal zählen, so wie es der Schiedsrichter da auch gehandhabt hat. Dann lass es aber auch eben bei den anderen da so pingelig zu sein in solchen Situationen. Und vor allem eben durch eine rote Karte und auch durch Elfmeter so stark in das Spielgeschehen einzugreifen. Also wir reden ja wirklich über eine Szene, wo Salernitana nicht mal protestiert hat, einen Elfmeter haben zu wollen. Und der Schiedsrichter greift dann ein in das Spiel mit seiner Entscheidung, mit Elfmeter, mit eines Platzverweises für einen Spieler. Und entscheidet meines Erachtens eben zu viel. Er soll ein Spiel leiten, er ist ein Spielleiter. Und indem er solche
genau.
Entscheidungen also trifft, dann müssen sie
Spielunterbrecher.
Genau. Aber gut, in Italien wird gerade ein bisschen reformiert, was das Schiedsrichterwesen angeht. Ich hoffe, die lernen da raus aus diesem Wochenende und wird am Ende weniger Diskussionspotenzial da sein in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, wenn Italiener Fußball gucken und solche Szenen sind, Diskussionen sind niemals ausgeschlossen.
Natürlich. Also sagen jetzt nicht, dass hier Fußball zu Rugby oder American Football werden soll.
Natürlich
aber
nicht.
Vielleicht ein bisschen mehr Ellenbogen oder ein bisschen mehr Körpereinsatz wird schon gehen.
So auf englischer Basis halt, ne? So wie es genau. In der Premier League gehandhabt wird. Das, was als englische Härte bekannt ist, ist eigentlich Fußball als Kontaktsport.
Genau, einfach ein vernünftiger, weiß ich nicht, also da gehört auch einfach mal ein Trikotzupfer zu oder einfach mal, ich meine, wir sind hier nicht beim Basketball. Also um das hart zu sagen, weißt du, es hat halt, wir wollen ja Kontakt haben, dafür wurden ja Körpereinsätze gemacht, genauso sind diese Körpereinsätze allerdings auch in der Lufthand zu haben. Ich meine, wenn du hochspringst, also automatisch, wenn du in einem Luftzweikampf gehst, so wie es ja auch schon heißt, die Körper gegeneinander und da müssen die Arme halt irgendwo hin. Das gleiche ist halt bei manchen Handspielen auch, da breche ich jetzt wieder eine andere Diskussion vom Zaun, die ich jetzt nicht so lange halten möchte, aber deine Arme müssen ja irgendwo hin, genauso wie deine Beine. Natürlich gibt es da noch tolle Unterschiede, aber das sollte schon irgendwo erlaubt sein.
Auf jeden Fall sollte man auch aufhören, diese leicht angenommenen Fouls zu belohnen mit Freistößen, genau. Elfmetern
und
Karten.
Das motiviert die Leute natürlich auch zu schwalben und sonstigen.
Genau, und so ändert sich ja nichts daran. Genau. Also wenn ein Spieler merkt, dass der Schiedsrichter darauf nicht reinfällt und ein bisschen härter erlaubt, dann wird er beim nächsten Kontakt auch nicht runterfallen. Ich finde es halt so lächerlich bei so großen, bulligen Stürmern, die irgendwie beim leichtesten Kontakt, bei Harry Kane sah man das bei der Euro oft, ziemlich schnell
Quatsch.
Zu Boden gehen.
Das war
wo man weiß, so ein Mensch, so ein Spieler geht bei diesem Kontakt nicht auf den Boden. Ein Foul ist, wenn der Spieler wirklich daran gehindert wird, seine geplante Aktion auszuführen.
Naja, vor allem ist es ja bei so Bullying, also nicht nur bei so Bullying-Stürmern, aber als Fußballer, als Profisportler generell hast du ja, also ich weiß nicht, du hast ja Muskeln, genau, du bist ja ein durchtrainierter junger Mann, so, oder junge Frau, je nachdem, aber du solltest bestimmte Einschläge auf deinen Körper relativ gut verkraften können, bin ich der Meinung.
Das tun sie ja auch. Sie wissen nur, dass wenn sie fallen, belohnt werden.
Auf jeden Fall.
Gut, und das war unser kleiner Rückblick auf das vergangene Wochenende. Hier noch einmal zum Abschluss die Ergebnisse in der Übersicht. Inter Mailand schlägt Genua zum Auftakt mit 4:0. Hellas Verona unterliegt Sassuolo Calcio mit 2:3. Empoli muss sich der Lazio aus Rom mit 3:1 geschlagen geben. Der FC Turin verliert ebenfalls zu Hause 1:2 gegen Atalanta Bergamo. Der FC Bologna gewinnt gegen Aufsteiger US Salernitana mit 3:2. Und Juventus lässt Punkte in Udine liegen beim 2:2. Während Neapel zu Hause souverän 2:0 gegen Venedig gewinnt. Die Roma zu Hause locker 3:1 gegen Florenz. Cagliari und Spezia trennen sich 2:2 unentschieden. Und am letzten Spieltag des Abends sicherte sich der AC Mailand 3 wichtige Punkte durch Brahim Diaz gegen Sampdoria Genua. Und Über die Zukunft von Cristiano Ronaldo unterhalten wir uns gleich nach nur einer kurzen Unterbrechung. Ja.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und da sind wir wieder zurück. Wir haben über den vergangenen Spieltag bereits gesprochen. Und da gab es natürlich einen, ja, Aufreger, einen kleinen. Cristiano Ronaldo hat bei Juventus Turin nämlich am Anfang auf der Bank gesessen. Und das ist natürlich während der Transferperiode ein neuer Funken im Feuer der Journalisten, darüber zu spekulieren. Geht er? Bleibt er? Was passiert mit Cristiano Ronaldo? Bevor wir das näher beleuchten, will ich erstmal in einem ganz kurzen Satz von dir hören. Cristiano Ronaldo, geht, bleibt, was glaubst du passiert?
Bleibt, Ausrufezeichen.
Bleibt, Ausrufezeichen.
Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass er bleibt. Ich glaube, dafür hat Juventus einfach zu viele Möglichkeiten, ihn zu halten. Und die anderen Teams einfach zu wenig Platz, die ihn holen könnten. Ich denke, da ist einfach zu wenig Platz vorhanden. Ich meine, bei so Clubs wie Man City oder Paris Saint-Germain, sollten sie ihn holen, weiß ich nicht, wo in dem Star-Ensemble noch Platz gefunden werden sollte, außer bei Man City eventuell, vorne in der Sturmspitze. Denke aber, dass der Ronaldo einfach bleiben wird, auch aus dem einfachen Grund, dass Ronaldo der Starspieler schlechthin sein möchte in dem Team. Also da, wo er spielt. Und ich denke, das kann er bei City, vor allem bei Paris Saint-Germain, nicht sein. Also jetzt vor allem auch nicht mit dem Wechsel von Messi und in einem Star-Ensemble wie Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, der sich, wo ich auch schon gehört habe, einiges erlaubt haben soll in der Mannschaft. Aber
okay.
Ja, was hältst du davon? Was sagst du zu Ronaldo?
Also ich stimme dir definitiv zu, auch wenn wir jetzt die Vorfreude eines jeden Fans einer Traumelf bremsen müssen. Cristiano Ronaldo und Messi werden meiner Meinung nach nicht diesen Sommer zusammen spielen. Wie es nächsten aussieht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall realistischer, aber diesen Sommer wird das nicht geschehen. Wie du eben sagst, Paris, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, was die alles geholt haben, Lionel Messi. Da jetzt noch ein Cristiano Ronaldo rein, das wird nicht passieren. Auch wenn Mbappé natürlich den Verein noch verlassen könnte. Gerade jetzt, zu dieser späten Stunde, bekommen wir auch immer mehr Nachrichten, dass Real Madrid ein Angebot über 165 Millionen abgegeben haben soll. Ich kann mir vorstellen, dass er Paris noch verlässt. Dann bräuchte Paris wiederum einen neuen Stürmer. Richarlison wird genannt, Ronaldo wird natürlich genannt. Glaube ich aber nicht, weil, ja, wie du sagst, Ronaldo will immer der Starspieler sein und in so einem Ensemble wird er seine Rolle nicht so ausleben können, wie er es gern hätte. City finde ich dann wieder schon interessanter, weil die brauchen einen neuen Stürmer. Harry Kane gestaltet sich als schwieriger Transfer gerade. Ronaldo wäre günstiger im Gesamtpaket, was Gehalt und Ablöse angehen würde, weil City auch bereit ist, für Kane auf 150 Millionen scheinbar zu gehen, plus Gehalt. Da würde Ronaldo deutlich drunter liegen und hätte natürlich diese Strahlkraft eines Cristiano Ronaldo. Aber glaubst du, Cristiano Ronaldo geht mit seiner Manchester United-Vergangenheit zum Erzrivalen Manchester City? Oder ist ihm das egal, weil er es als Beruf sieht?
Ich muss sagen, Ronaldo ist zwar mit Abstand einer, wenn nicht sogar der professionellste Spieler, den ich kenne. Also, was heißt, den ich kenne? Also, natürlich vom Sehen her, aber wo man sich halt auf jeden Fall vorstellen kann und auch schon gehört hat, dass der professioneller ist als viele andere. Ich glaube, es liegt nicht nur an der Manchester United-Vergangenheit. Ich denke auch, dass, so wie du schon gesagt hast, Ronaldo einfach diese freie Rolle braucht, sich vorne zu entfalten und seine Sachen zu machen. Wenn man auf den bisherigen Stürmer schaut, Kun Agüero, das war ein Teamspieler, der natürlich auch Einzelaktionen hatte, oder beziehungsweise auch viele hatte, und verdammt gut war, auch ein sehr guter Spieler. Allerdings, wie gerade schon erwähnt, Teamspieler, und das ist Ronaldo weniger als Kun Agüero. Ich denke, da stimmen mir auch einige Leute zu, da muss ich mich nicht groß erklären. Und von daher sollte Pep Guardiola das System nicht komplett ändern, bin ich der Meinung, es ist auch nicht wirklich attraktiv für Ronaldo dahin zu gehen. Der weiß ja selber, was er machen möchte, ist jetzt in seinen, denke ich, finalen Jahren beim Fußballspielen auf Top-Niveau. Deshalb denke ich, wird Ronaldo da auch selber einen Riegel vorschieben und sagen, hey, eventuell fühle ich mich bei Juve einfach noch deutlich wohler. Außerdem war das auf der Bank sitzen bei Juventus ja auch ein einvernehmliches Gespräch. Ich denke, Ronaldo hatte halt einfach noch, Trainingsrückstand beziehungsweise ja, irgendwelche anderen Probleme, wo er seinen Körper lieber schonen möchte und dann bei wichtigeren Spielen eintritt. Das war ja jetzt auch nur ein Spiel, nur in Anführungsstrichen, gegen Udine. Deshalb passt das so.
Ja, und natürlich gegen Udine saß er auf der Bank. Und da wurden die Rufe natürlich laut. Da musste dann erstmal Massimiliano Allegri seine Entscheidung auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklären. Und das tat er folgendermaßen.
Ho parlato con Cristiano dicendogli che oggi l'avrei portato in panchina. Cristiano è un ragazzo intelligente che comunque capisce che la stagione è lunga.
Ich habe mit Cristiano gesprochen und ihm erklärt, dass ich ihn von der Bank bringen würde. Er ist ein intelligenter Junge, der versteht, dass die Saison lang ist. Und er versteht, dass auch wenn ich ihn ausruhen lassen möchte, er trotzdem entscheidend sein kann in 30, 40 Minuten. Er ist ein wichtiger Motor, der auch heute einen Kopfball knapp daneben und einen anderen gemacht hat. Auch wenn er am Ende nicht gezählt hat.
Anche oggi ha un colpo di testa andato fuori di poco e un altro ha fatto gol e quindi i suoi gol.
Und trotzdem halten natürlich die Spekulationen an, weil sowas gerne immer aufgegriffen wird von Leuten, die auf den großen Coup hoffen, von Leuten, die hoffen, dass Cristiano Ronaldo eventuell zu ihrem Verein kommen könnte, so wie die Paris-Fans den ganzen Sommer lang Lionel Messi in ihren Träumen gesehen haben und letztendlich eben auch in ihrem Trikot in Realität. Die Leute wollen manchmal nicht hören, habe ich das Gefühl. Also Ronaldo hat sein Statement auf Social Media klar gemacht, dass das alles Spekulationen sind. Juventus-Vizepräsident Pavel Nedved hat sich geäußert und auch nochmal nach dem Udine-Spiel den Verbleib von seinem Superstar bekräftigt. Die Leute wollen das aber nicht hören, weil das passt nicht dahin, was sie gern hätten. Und viele wünschen sich einen Transfer von Cristiano Ronaldo eben zum Manchester City oder Paris.
Auf jeden Fall. Ich muss dabei aber auch kurz einwerfen, dass im Fußball heutzutage, früher war das ja immer ein bisschen anders, haben Sprüche wie er bleibt, ich werde bleiben, ich werde meinen Vertrag erfüllen, nicht wirklich große Bedeutung haben. Also ich meine, sagt ein Spieler, dass er bleibt oder dass es jetzt, keine Ahnung, der Vizepräsident oder sei es sogar der Präsident sagt, dass er bleibt, haben meistens nicht viel Aussagekraft. Und deshalb hofft natürlich jeder Fan, so wie du natürlich auch sagst, genauso wie Pressemitarbeiter, dass da noch was Großes passiert und dass man da was zu berichten hat oder sich natürlich als Fan einer anderen Mannschaft darüber freuen kann, dass so ein großer Spieler dann doch zu seinem Team wechselt.
Wir freuen uns natürlich auch über solche Spekulationen, weil auch wir leben natürlich davon.
Natürlich.
Von dieser Gerüchteküche, sonst würden wir jetzt hier gar nicht drüber sprechen können. Es ist natürlich aber so, es sind nur noch wenige Tage auf dem Transfermarkt übrig, bald ist Deadline Day. Juventus müsste nicht nur einen Verkauf für Cristiano Ronaldo auf die Reihe kriegen, wo offiziell noch keine Angebote eingegangen sein sollen, sondern man müsste auch einen Ersatz natürlich organisieren. Außer man sagt natürlich, man geht so in die Saison, was ich nicht glaube.
Nee, denke ich auch nicht.
Ich denke, und vor allem.
Ja, erzähl. Ja.
Fabrizio Romano, der italienische Sportjournalist, der auch Juve relativ nahe steht von den Informationen, sagt, Ronaldo könnte noch wechseln, er schaut sich selber ein bisschen um. Das heißt, auch er könnte natürlich noch drauf spekulieren, drauf pokern zu wechseln. Wenn es dann nicht klappt, bleibt er eben noch ein Jahr bei Juventus. Da wird die Welt für ihn auch nicht untergehen, gerade nicht bei diesem Gehalt. Und das ist das nächste Problem, weil Juve ruft 25 Millionen Euro Ablöse für ihn auf, was für Cristiano Ronaldo natürlich wenig erscheint. Allerdings verdient der Mann auch 30 Millionen Euro brutto und netto nochmal einiges mehr. Und das muss man auch erstmal stemmen können.
Das stimmt.
Und,
das ist eine ganze Menge.
Die L'Equipe aus Frankreich sagt heute, das habe ich nämlich gerade noch mitbekommen, City möchte keine Ablöse zahlen, ist aber an Ronaldo interessiert.
Ja.
Keine Ablöse wird Juve, glaube ich, nicht akzeptieren. Also sehr sie sich das Gehalt einsparen wollen, keine Ablöse wird nicht passieren. Sky hat berichtet, dass Juventus sowieso Nein sagt und sagt, Ronaldo bleibt, wir wollen ihn nicht gehen lassen. Also wir haben wirklich drei verschiedene Perspektiven. Ronaldo, der einen Transfer nehmen würde, aber nicht muss. Wir haben City, die ihn gern haben wollen, allerdings zu keinen großen Kosten. Und wir haben natürlich Juventus, die sagen, der Spieler gehört zu uns und würde mit uns die Saison bestreiten. Wer wäre denn, gehen wir mal von einem Szenario aus, bis zum nächsten Podcast werden wir nämlich wissen, was passiert ist. Wir gehen davon aus, Ronaldo wechselt. Wer könnte ihn bei Juventus ersetzen?
Ich glaube, den Namen hast du schon genannt. Und zwar ist es meiner Meinung nach Richarlison. Ein Spieler, der von Everton kommen könnte. Aus der Premier League. Körperlich extrem stabil, genauso wie sein Fußballspiel. Sehr torgefährlich. Und ich muss auch sagen, sehr hungrig immer. Also ist ein Spieler, der gibt alles. Würde zu Juventus passen, muss ich sagen. Allerdings auch einer, der so wie Ronaldo vorne seinen Platz braucht. Das heißt, es würde nicht viel ändern. Natürlich, Richarlison und Ronaldo jetzt auf eine Stufe zu packen, wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Allerdings ist Richarlison auch deutlich jünger und ich denke auch deutlich hungriger als ein Ronaldo von heute. So. Und ich denke, Richarlison würde einfach gut auch ins Juventus-Spiel passen. Genauso hat er da ja auch brasilianische Teamkollegen, die er da auffinden würde. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Zu Richarlison?
Finde ich auf jeden Fall interessant. An den Spieler hat er tatsächlich überhaupt nicht gedacht für Juventus. Ist natürlich eine Option, so wie du sagst, mit den Qualitäten, die er mitbringt. Definitiv ein interessanter Spieler. Ich denke auch marktwerttechnisch bestimmt nicht uninteressant. Ich habe aber tatsächlich als erstes an Mauro Icardi gedacht. Denn, ach, okay, wie du auch meintest, Star-Ensemble in Paris, kein Platz mehr für Mauro Icardi. Mauro Icardi kennt Italien, würde gerne nach Italien zurück. Spekulationen mit Juventus gibt es sowieso schon lange. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Würde ich allerdings auch von abraten, weil aus der Interzeit wissen wir auch wenn er ein guter Fußballer ist, generell mit ihm und seiner Frau, die auch seine Beraterin ist, bringt er auch immer viel Stress in den Verein mit. Und ich weiß nicht, ob ein Team wie Juventus sich das antun möchte, innere Unruhe eventuell zu schaffen, ab dem Moment, wo ein Mauro Icardi eventuell unzufrieden wird.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist wieder sehr viel Drama. Und wie die Vergangenheit auch gezeigt hat, mag Juventus-Spieler mit Drama um sich eigentlich gar nicht. Es sei denn, sie sind so extrem große Namen wie Cristiano Ronaldo, dann kann man sich, glaube ich, ein oder zwei Sachen mehr erlauben. Allerdings, also ich verstehe deine Annahme, ich glaube allerdings, dass das ein bisschen zu weit hergeholt ist, aus dem einfachen Grund seiner Vergangenheit mit Inter, wie es dort gelaufen ist, beziehungsweise wie es dort geendet ist vor allem. Ich denke, das würde so nicht zum Club passen, aber ich lasse mich überraschen. Ich denke, du auch. Und mal gucken, was jetzt passiert, vor allem bis zum nächsten Podcast, dann werden wir da wahrscheinlich auch nochmal kurz drüber reden.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und in den letzten 5 Minuten, die wir jetzt noch haben zusammen, ich genieße gerade unser Gespräch, ich finde das gerade sehr angenehm.
Ja, ich auch.
Würde ich gerne nochmal auf die Transfers zurückkommen, also auf die großen, die wir jetzt hatten. Wir hatten Pedro, der ablösefrei von der Roma zu Lazio geht, unterschreibt da bis 2023. Wir haben nach langem Hin und Her Locatelli von Sassuolo zu Juventus gesehen. Ist eine Laie, Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen. Findest du zu viel oder für einen Europameister eine gute Summe?
Gute Summe. Also ich meine, super Spieler, sehr gutes Turnier gemacht. Natürlich jetzt beim ersten Einsatz 2 Minuten gespielt, das will man da auch groß erwarten. So, Hauptsache er stand erstmal
auf dem Spiel, Platz. Was wohl zum Vergessen war.
Ja, genau.
Also für Juventus-Spieler.
Der hat erstmal seine Minuten gemacht, das ist super. Ich muss sagen, guter Transfer. Das gleiche sehe ich genauso wie bei Pedro zu Lazio. Super Spieler. Hat jetzt in seinem Spiel für Lazio nicht besonders viel geleistet, aber auch nicht besonders wenig, ne? Souveränes Spiel gemacht. Deshalb denke ich, ist das ein sehr guter Transfer gewesen. Es gab allerdings noch andere Transfers. Und zwar einer, genau, der damals Oh, der jetzt auch von Chelsea gekommen ist zu der AS Roma. Was sagst du zu Tammy Abraham?
Ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, ein sehr souveränes Debüt gemacht, 2 Torvorlagen gegeben. Ja, sehr gut. Was willst du mehr erwarten von einem Spieler, der wirklich in ein neues Land kommt? Ein junger Spieler, der sich auch erstmal akklimatisieren muss mit den neuen Teamkollegen, mit der neuen Umgebung. Gut, wir können natürlich immer sagen, wenn wer schon mal in Rom war, der weiß, man fühlt sich da einfach direkt wohl.
Auf jeden Fall.
Und fiel ihm wohl nicht so schwer. Ja, freut mich. Also der kann hier Roma nochmal richtig als neue Anlaufstelle wahrnehmen und nochmal seiner Karriere einen guten Push geben. Und neben ihm hatte natürlich auch Florenzi mit Milan sein Debüt gegeben. Der kommt auch erstmal leihweise mit einer Kaufoption. Soll sich so um die 4,5 Millionen Euro am Ende handeln, laut Fabrizio Romano. Das heißt, auch da wieder ein Europameister, wieder zurück in der Serie A. Und was ich noch interessant fände, ist, frage ich dich ganz schnell durch, Inter überlegt, Thuram oder Correa von Lazio zu holen. Wenn du dir jetzt einen beiden aussuchen dürftest, du wärst in der Verantwortung bei Inter Mailand, wen von beiden holst du?
Dann würde ich sagen Thuram. Aus dem einfachen Grund, dass Thuram auch ein bulliger Spieler ist, bulliger Stürmer, erinnert mich sehr an Lukaku, hat super geklappt letzte Saison. Ist allerdings,
ein Lukaku-Ersatz, ne?
Genau, ist ein Lukaku-Ersatz, allerdings auch ein bisschen anders. Also es ist natürlich nicht Lukaku selber, das heißt, er ist nicht, also trotzdem nicht so berechenbar für die gegnerischen Verteidigungen. Bei André Correa, denke ich, müsste das Spiel ein bisschen umgeschraubt werden. Und vor allem jetzt mit Edin Dzeko auch vorne drin, so die zwei. Ich glaube, da hast du einen Kopfball-Duett vorne drin, genauso wie Leute, die sich halt durchsetzen können. Mit André Correa wäre es allerdings natürlich auch noch ein schneller Beispieler. Das heißt, ich denke, beides wären gute Optionen. Thuram allerdings, würde ich sagen, wäre mein Favorite. Was sagst du dazu?
Ja, also Thuram bei Inter Mailand kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie sein Vater auch in der Serie A damals gewesen, in seine Fußstapfen folgen, zwar nicht bei demselben Club, aber in derselben Liga. Würden uns natürlich freuen, ihn in der Serie A begrüßen zu dürfen, und hat eine super Saison gespielt bei Gladbach, generell die letzten Jahre. Hingegen dessen wird Gladbach wohl ein bisschen aufatmen, denn bei Zakaria und der Roma scheint es sich zerschlagen zu haben. Der Wechsel wird vermutlich nicht über die Bühne gehen. Was man jetzt noch viel gehört hat, ist, dass Juventus eventuell McKennie mit einem Ndombele von Tottenham tauschen wollen würde. Ja, das sind alles noch so spannende Themen, die sich jetzt die nächste Woche auflösen werden. Und ja, ich denke mal, die letzten Tage des Transfermarkts werden auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, nicht nur in der nächsten Podcast-Folge, sondern auch auf Social Media, auf Instagram. Folgt uns da, wie gesagt, gerne Calcio der Podcast. Und verpasst die neuesten News der Serie A auf gar keinen Fall. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, uns zugehört habt. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle, sage grazie und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Von mir dann auch noch ein Auf Wiedersehen und arrivederci. Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.